Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von Breitband, in der wir wie immer drei Themen aus der digitalen Welt, also unserer Welt, näher betrachten, erklären und hinterfragen wollen. Da geht es heute um verschiedene Fragen, zum Beispiel um die, wie viel Sprachverständnis KI hat oder darum, ob es ein Erfolg ist, wenn ein rechtspopulistischer Influencer seine Follower in Zahlen verdoppelt oder um die Frage, wo Tech-Konzerne gerade mit der EU aneinander geraten. Ich bin Markus Richter und darf heute durch diese Folge führen. Die Fragen beantworte aber nicht ich, sondern dafür habe ich Menschen im Studio und sag mal bitte alle Hallo.
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 Und damit man euch auseinanderhalten kann, frage ich euch jetzt auch der Reihe nach schon mal eure Themen ab und ihr antwortet bitte alle kurz, ja, also zum Beispiel mit Ja oder Nein oder kann man nicht so genau sagen, es kommt darauf an. Bereit? Los geht's. Clara Hoheisel aus dem Breitbandteam. Du hast dir angeschaut, ob die EU-Regulierung erfolgreich darin ist, Tech-Konzerne einzuhegen. Jetzt schon mal kleiner Spoiler, wie gut klappt das?
Ja, ich würde mal ganz eindeutig sagen, kann man nicht so genau sagen, kommt drauf an.
Okay. Zu Gast ist heute bei uns auch Lea Lochau, Leiterin der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und wir wollen gleich darüber sprechen, wie man mit rechtspopulistischen InfluencerInnen umgeht und ob es ein Gewinn für die Gesellschaft ist, wenn man deren Arbeit medial anprangert und sie dabei auch aus der Anonymität holt und öffentlich beim Klarnamen nennt, wie zuletzt beim YouTube-Kanal Clownswelt durch das ZDF-Magazin Royal und die Zeit geschehen. Wie sieht es denn jetzt in dem Fall aus? Ist es eine gute Idee gewesen? Ja, nein oder kann man nicht so genau sagen, es kommt drauf an?
Ja, und der Rest folgt.
Okay, gut. Und zum Schluss werden wir mit Hagen Terschüren aus dem Breitbandteam darüber sprechen, ob KI Sprache verstehen kann. Und Hagen, kann KI Sprache verstehen?
Nein.
Wow, das sind schon relativ viele, relativ klare Antworten und bei der es nicht so war, wenn wir mal genauer hinschauen, ob man es vielleicht doch irgendwie beantworten kann. Aber bevor wir damit loslegen, gibt's Musik von der Schweizer Popsängerin Paula Dalla Corte, Heavy Heart. I don't know where time is going when it's not here with me. Seems like there's not enough of it in my life to breathe easily.
No!
Und wir fangen an mit EU versus Tech-Konzerne. Es gibt ja zahlreiche Verordnungen und Gesetze, mit denen die Europäische Union das Verhältnis eben zwischen Tech-Konzernen und Plattformen einerseits und der Gesellschaft andererseits zu regulieren versucht. Es gibt zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung oder das Digitale Märktegesetz oder den Digital Services Act. Alles komplizierte Namen und komplizierte Regelwerke mit ganz viel Potenzial für Auseinandersetzungen und genau solche haben sie in den letzten Wochen angesammelt. Wir wollen heute mal einen genaueren Blick darauf werfen, was da passiert und auch für uns als NutzerInnen vielleicht interessant sein könnte. Und genau das hast du, Clara, zusammengetragen. Aber interessanterweise beginnen wir in den USA, weil der Hersteller von ChatGPT, das Softwareunternehmen OpenAI, darf auf Anordnung eines US-Gerichts vorerst keine Chatverläufe mehr löschen. Und bevor wir dazu kommen, warum das bei uns eine Rolle spielt, warum dürfen die keine Chatverläufe mehr löschen?
Ja, das Ganze ist Teil eines laufenden Gerichtsverfahrens. Und zwar wirft die New York Times OpenAI vor, dass die urheberrechtlich geschützte Artikel beim Training von ChatGPT genutzt haben, und zwar widerrechtlich. Und die wollen jetzt dafür Schadensersatz. Während dieses ganzen Verfahrens wurden dann aber offenbar Chatverläufe gelöscht, und zwar von ChatGPT. Und das Gericht hat jetzt gesagt, als Reaktion darauf, stopp, ihr dürft sowas einfach nicht mehr löschen, weil sonst eben Beweismaterial verloren geht. Und ob sich OpenAI jetzt daran hält, das müssen wir natürlich noch abwarten. Aber auf jeden Fall gibt es erstmal diese Anordnung.
Und wenn ich jetzt tippen sollte, würde ich sagen, das ist vielleicht ein Widerspruch zum europäischen Datenschutzrecht, wo es ja sowas gibt, irgendwie das Recht, persönliche Daten auch löschen zu lassen.
Bingo, genau. In Europa, da darf nicht einfach alles so gespeichert werden. Es braucht immer eine rechtliche Grundlage. Die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die schreibt vor, dass so wenig Daten wie möglich und eben auch nur so kurz wie nötig gespeichert werden sollen. Und wenn jetzt eben dieses US-Gericht sagt, die Daten müssen aufgehoben werden, dann ja, kollidiert das eigentlich direkt mit diesen Vorgaben. Normalerweise ist es ja so, dass gelöschte Konversationen bei Diensten wie eben bei ChatGPT, also OpenAI, nach 30 Tagen gelöscht werden müssen, auch um eben datenschutzkonform zu sein. Aber wenn das jetzt eben plötzlich nicht mehr geht, weil ein Gericht in den USA sagt, nee, das dürft ihr nicht, dann ist das aus europäischer Sicht ziemlich problematisch.
Jetzt frage ich mich, ob das nur in einer Hinsicht problematisch ist oder vielleicht noch in der anderen, weil DSGVO ist halt die eine Sache, also Datenschutzgrundverordnung. Aber wenn es um Transparenzpflichten gegenüber NutzerInnen geht, könnte denn hier nicht auch der DSA, also der Digital Services Act, also das Gesetz für digitale Dienste, auch eine Rolle spielen in dem Fall?
Genau, also der Fall, der berührt gleich mehrere Aspekte des DSA. Also eigentlich müsste OpenAI offenlegen, wie genau die Trainingsdaten auswählen und wie sie auch diese Trainingsdaten verarbeiten. Genau, das ist ja auch der Knackpunkt in der Klage der New York Times. Mhm. Aber das Wichtige, bisher müssen sie das nicht. Und warum? Weil der DSA nur bei Plattformen mit mindestens 45 Millionen monatlich aktiven NutzerInnen in Europa greift. Und ChatGPT liegt aktuell noch ganz knapp drunter. Also die haben aktuell so um die 41 Millionen aktive NutzerInnen in Europa im Monat. Aber diese Zahl, die steigt halt kontinuierlich. Und deshalb könnte sich das auch relativ bald ändern. Und dann würde auch der volle Regelkatalog greifen. Und dann hätte OpenAI viel mehr Pflichten.
Okay, aber wir bleiben jetzt so in dieser Auseinandersetzung, EU versus Tech-Konzerne eben bei der DSGVO, und da fällt OpenAI ja auf jeden Fall drunter. Was bedeutet das denn für uns hier in Europa?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das habe ich auch mehrere Experten und Expertinnen gefragt und die haben mir alle gesagt, das lässt sich im Moment noch gar nicht so genau sagen. So das Worst-Case-Szenario wäre ja, dass OpenAI Millionenstrafen bezahlen muss und im ganz schlimmen Fall könnte es dann sogar zu einem Marktausschluss in Europa kommen. Aber wie gesagt, das ist alles bisher noch nicht der Fall.
Okay, dann würden also über 40 Millionen Menschen den Zugriff auf ihre Chatbots verlieren. Sehr gespannt, aber wir gehen erstmal zum zweiten Beispiel. Meta plant ja gerade, seine KI-Modelle mit Daten aus Facebook und Instagram zu trainieren. Und auch das ist irgendwie im Widerspruch zur EU, weil...
Ja, der zentrale Punkt dabei ist eigentlich, dass Meta das über ein sogenanntes Opt-out-Modell machen möchte. Das heißt, wer nicht möchte, dass die eigenen Daten fürs KI-Training genutzt werden, der muss, das ist wichtig, aktiv widersprechen. Und zwar bis zu einem bestimmten Stichtag. Und wenn man das nicht macht, dann werden die Daten automatisch verwendet. Und genau das ist eben aus europäischer Sicht ein großes Problem. Denn nach dem EU-Recht, also genauer gesagt, ist das Artikel 5 Absatz 2 des DMA. DMA heißt Digital Markets Act. Der legt sozusagen marktregulatorische Regeln für die großen Tech-Konzerne fest. Also laut Artikel 5 Absatz 2 des DMA bräuchte es eigentlich ein, ja, genau umgekehrtes Modell. Das sagt zumindest der Rechtsanwalt Sebastian Luven.
Nämlich ein Opt-in-Modell. Und dieses Opt-in-Modell verlangt, dass eine erstens ausdrückliche Wahlmöglichkeit besteht und zweitens Nutzerinnen und Nutzer eine ausdrückliche Einwilligung nach den durchaus strengen Anforderungen der DSGVO erteilt werden muss.
Also das heißt, nur wenn jemand ausdrücklich zustimmt, dann dürften diese Daten genutzt werden. Und das eben auch nur mit informierter Einwilligung, wie es eben die DSGVO verlangt. Und was Meta da macht, das steht also im direkten Widerspruch zum DMA. Was noch dazu kommt, viele Nutzer und Nutzerinnen, die bekommen gar nicht mit, dass sie da irgendwie widersprechen können, weil das ziemlich schwer zu finden ist. Es wirkt also eher wie eine Taktik, um die Leute zu überrumpeln. Und letzter Punkt. Es geht dabei auch um ein Grundprinzip, und zwar Gatekeeper wie Meta, also besonders mächtige Plattformen, die dürfen Daten aus ganz verschiedenen Quellen nicht einfach so zusammenwerfen. Aber genau das passiert ja hier. Also Meta nimmt Daten von Facebook und packt die mit Daten von Instagram zusammen und will damit die KI trainieren. Das ist jetzt zwar nicht unbedingt neu, das haben sie schon früher gemacht, als sie zum Beispiel Nutzerprofile erstellt haben. Jetzt ist es eben bei dem KI-Training, aber juristisch ist es eigentlich der gleiche Verstoß.
Kann da ganz am Ende auch stehen, dass sozusagen Facebook und Instagram, also Meta-Produkte in der EU verboten werden?
Ja, das ist eigentlich nur der Worst Case, so hat es zumindest Aline Blankertz gesagt, mit der haben wir vor ein paar Wochen gesprochen. Erstmal wird es aber schon dazu kommen, dass große Geldstrafen hier
aber kommen. Ich halte mal fest, sozusagen zumindest ganz weit hinterm Horizont steht die Möglichkeit. So, jetzt haben wir also OpenAI und Meta. Dritter im Bunde ist diese Woche TikTok. Auch die stehen im Verdacht, gegen EU-Recht zu verstoßen. Was genau wird denn hier vorgeworfen?
Ja, da geht's ganz konkret um fehlende Transparenz bei Werbung. Und zwar wirft die EU-Kommission TikTok vor, gegen Vorgaben aus dem Digital Services Act zu verstoßen. Also machen wir das mal konkret. Plattformen wie eben TikTok, die sind dazu verpflichtet, eine öffentlich einsehbare Werbedatenbank bereitzustellen. TikTok hat zwar so eine Werbedatenbank, aber die erfüllt zentrale Anforderungen nicht. Das sieht zumindest die EU-Kommission so. Und darüber habe ich auch mit Torben Klauser gesprochen, der forscht zur Plattformregulierung.
Wenn wir Werbung angezeigt bekommen auf einer Plattform wie TikTok, wäre es eigentlich gut zu wissen, wer dafür bezahlt, wer dahinter steht, welche Interessen dahinter stehen und so weiter. Und Teil des Digital Services Acts der EU ist es, das alles transparent zu machen in einer großen Werbedatenbank, die durchsuchbar ist, die für die Wissenschaft zugänglich ist. Und aus Sicht der EU-Kommission erfüllt TikTok diese Vorgaben nicht.
Ja, und deshalb hat die EU jetzt eben ein Verfahren eingeleitet und TikTok sogenannte vorläufige Findings übermittelt, also sowas wie vorläufige Feststellungen. Das ist jetzt noch keine Strafe, aber es ist erstmal eine formelle Rückmeldung. TikTok, wir sehen hier Mängel und TikTok kann sich jetzt dazu äußern, aber der Druck ist auf jeden Fall erstmal da.
Und am Ende steht wieder Verbot?
Ja, das ist jetzt die Frage. Das okay. Bleibt abzuwarten.
Gut, also jetzt heißt, wir haben gelernt, es gibt viele Werkzeuge, DSA, DMA, DSGVO und schöne Abkürzung, die zu verschiedenen Verfahren führen können. Aber das zieht sich halt alles immer so ewig hin, bevor da wirklich was passiert. Warum dauert das alles so lange?
Ein Grund ist der enorme Aufwand hinter wirklich jedem einzelnen Verfahren. Die EU muss nämlich ganz genau darlegen, wo da genau der Verstoß liegt, bevor dann überhaupt eine Strafe verhängt werden kann. Dafür müssen dann erstmal Informationen angefordert werden, dafür müssen ganz viele Daten ausgewertet werden. Ja, und auch jeglicher Sachverhalt muss dort sauber dokumentiert werden. Dann müssen die betroffenen Unternehmen angehört werden. Auch das ist eben Teil eines legalen Verfahrens. Und dann kann eine Entscheidung getroffen werden. Aber damit ist die Sache noch nicht vom Tisch. Dann können nämlich die Konzerne gegen diese Entscheidung klagen. Und das tun sie auch immer wieder, das haben wir ja mitbekommen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Das bedeutet dann aber eben auch, dass sich eine endgültige Klärung teilweise über Jahre hinziehen kann.
Aber wenn man sich das jetzt anschaut, dann ist ja sozusagen schon eine gewisse Macht, die dadurch auch zum Ausdruck kommt. Und dann stellt sich vielleicht schon die Frage, ist das noch alles ein sauberer juristischer Gang oder eher ein Kräftemessen, ein gesellschaftliches Kräftemessen zwischen eben den Plattformen und ihren Besitzern und den demokratischen Gesellschaften?
Absolut. Ich meine, Plattformen wie Meta und TikTok, denen geht es ja vor allem darum, erstmal Geld zu verdienen. Und das ist ja auch grundsätzlich erstmal legitim. Aber diese Geschäftsmodelle von den Plattformen, die kommen halt immer stärker in Konflikt mit demokratischen Grundprinzipien. Es geht jetzt nicht unbedingt um bewusste Sabotage von Demokratie, aber zum Beispiel die Algorithmen sind halt so gebaut, dass die Aufregung belohnen, dass sie teilweise krass extreme Inhalte total pushen und so maximale Aufmerksamkeit erzeugen. Und das wiederum kann dann eben über die Zeit extrem schädlich sein. So hat es mir Jürgen Behring von der Gesellschaft für Freiheitsrechte erklärt.
Es gab es ja einfach schon seit langem, dass diese Unternehmen so groß geworden sind, dass viele Nationen sich gar nichts mehr entgegenstellen konnten. Also in manchen Ländern wird auch zum Beispiel Facebook mit dem Internet sozusagen gleichgestellt.
Die Herausforderung ist deshalb, dass diese Geschäftsmodelle so reguliert werden, dass sie nicht zur Gefahr für demokratische Diskurse werden.
Aber um das umzusetzen, bräuchte es eben auch diese Regulierung. Und dann ist jetzt die Frage, es gibt diese Werkzeuge, aber wie wirkungsvoll sind sie? Oder man könnte sozusagen in dem Bild sprechen, wie scharf schneidet das Schwert der EU-Regulierung?
Ja, das habe ich die Experten, mit denen ich gesprochen habe, auch gefragt. Und die Einschätzung war tatsächlich ziemlich ähnlich. Also das Instrumentarium der EU ist ziemlich stark. Die Frage ist aber eben, wie konsequent das umgesetzt wird. Also das Kartellrecht, das gibt einen Bußgeldrahmen von bis zu 10% des Vorjahresumsatzes des Unternehmens vor. Und zwar nicht nur im europäischen Teil des Unternehmens, sondern im gesamten Konzern, also weltweit. Und der Rechtsanwalt Sebastian Luven hat mir noch dazu gesagt.
Jetzt haben wir letzten Monat Bußgelder gesehen gegenüber Apple und Meta. Apple hat 500 Millionen Euro als Bußgeld auferlegt bekommen und Meta 200 Millionen. Das ist noch weit, weit unterhalb dieser 10%. Das kann aber noch weiter nach oben gehen. Und der DMA, der hat sogar noch eine Vorschrift, die eröffnet einen Bußgeldrahmen von bis zu 20%. Und zwar, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein wiederholter Verstoß auftritt. Das heißt, die Kommission, die kann hier sehr, sehr empfindliche Bußgelder auferlegen.
Also könnte man dann sagen, einerseits schneidet das Schwert, aber andererseits braucht es da zu lange. Und das Worst-Case-Szenario des tatsächlichen Marktverbots wird praktisch gesehen eher nicht kommen?
Ja, das ist die Frage, aber es ist relativ unwahrscheinlich, glaube ich.
Okay, es braucht also alles noch ein bisschen länger, als man das vielleicht erwartet. Aber es passiert auch schon sehr viel mehr als gar nichts. Kann man positiverweise vielleicht auch festhalten. Wir bleiben auf jeden Fall dran. How Will You Know wird hier quasi um die Ecke unseres Berliner Funkhauses gefragt. Der Song kommt nämlich aus dem Berliner Stadtteil Friedrichshain, der Wahlheimat von Andy Finz, der Anfang des Jahres sein 6. Album Cooking, Puzzling, Working herausgebracht hat und darauf eben auch fragt, How Will You Know?
Thank you.
Es geht um rechte Influencer und den gesellschaftlichen Umgang damit. Das ZDF-Magazin Royal hat in Zusammenarbeit mit der Zeit einen bis dahin anonymen, reichweitenstarken, rechtspopulistischen Influencer ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gezerrt, könnte man fast so sagen, und seinen Namen offengelegt. Und mal abgesehen von der medialen Berichterstattung über diese ganze Berichterstattung über den Fall, bleiben vor allem zwei Sachen übrig. Die eine: Der Betreiber des rechten YouTube-Kanals Clownswelt hat jetzt ein Impressum, aus dem zu entnehmen ist, dass der Kanal von Marc Philipp Lengert betrieben wird. Und zum anderen, der Kanal hat mehr als doppelt so viele AbonnentInnen als bisher, von etwas über 200.000 zu knapp einer halben Million. Und das bringt uns jetzt zu der Frage, ist das eigentlich der richtige Umgang? Es scheint ja so ein bisschen Fall, wenn es um Rechtspopulismus geht, von wie man es macht, macht man's falsch. Mit rechten Reden bringt ihnen mehr Öffentlichkeit, über rechte Reden anscheinend auch. Und jetzt? Ich hoffe, Lea Lochau, Leiterin der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, kann uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Hallo nochmal.
Hallo.
Diese Sichtbarkeit, um die es jetzt geht, also die Zahl der Abonnentinnen, die hat sich nach der Böhmermann-Sendung und der Zeitrecherche deutlich erhöht. Könnte man das jetzt einordnen, als die Aktion hat damit nicht die gewünschte Wirkung erzielt? Also die gewünschte Wirkung, sozusagen Rechtspopulismus einzudämmen?
Wenn das die gewünschte Wirkung war. Ich würde sagen, die Aktion ist trotzdem nicht nach hinten losgegangen, denn es wurde der YouTuber, der mit der AfD eigentlich in einem Atemzug zu nennen ist und völlig unbehelligt Hass und Hetze verbreitet hat, sichtbar gemacht. Und das hat schon zur Aufklärung beigetragen. Also zum einen, wer sich hinter diesem Account verbirgt, und zum anderen wurde im Rahmen dieser Diskussion, die nun losgetreten wurde, im Rahmen dieser Debatte, vor allem die Problematisierung der Inhalte eingeordnet. Es hat eine Einordnung stattgefunden und die Hoffnung, dass vor allem junge Menschen, die größte Zielgruppe, sich zweimal überlegen, wessen Inhalte sie sich eigentlich anschauen und eventuell glauben. Und an der Stelle würde ich auch gerne nochmal den Kollegen Speit zitieren, der völlig zu Recht gesagt hat, die Kritik an dem Outing verkennt vor allem, dass ein demokratischer Diskurs auch die politische Verantwortungsübernahme für die eigenen Positionen braucht. Und die waren vorher nicht gegeben.
Aber ich muss trotzdem noch sozusagen so mal ganz banal und als wäre ich fünf fragen, aber was ist denn jetzt der Effekt davon? Also was genau bringt denn diesen Auseinandersetzungen mit den Inhalten in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext?
Also das ändert zum einen, dass wir darüber sprechen und dass ein YouTuber, der im Rahmen der Anonymität völlig unbehelligt und völlig ohne Konsequenzen Hass und Hetze verbreitet, zum einen aus dieser Anonymität herausgebracht wurde und zum anderen, dass wir wirklich auch Dinge einordnen können. Also die Inhalte wurden, ich sage jetzt mal, auf breiter Bühne zu einer Uhrzeit vom ZDF Neo Magazin Royal besprochen. Und natürlich hat es immer zwei Seiten der Medaille. Die Kehrseite ist, dass er jetzt einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Auf der anderen Seite ist es aber eben möglich, das zu problematisieren, womit er vor allem ja auch Geld verdient. Hass und Hetze. Und damit kann er jetzt ja auch einfach in Verantwortung genommen werden.
Aber gilt das für alle rechten Inhalte, dass sozusagen, dass es hilfreich ist, die ans große Licht zu ziehen? Oder gibt es schon sozusagen, dass man da irgendwelche Grenzen zieht? Also erst, wenn sie eine bestimmte Aufmerksamkeit erregt haben, erst, wenn sie ihre sozusagen ihre Arbeit auch monetarisieren?
Wenn sie eine gewisse Reichweite haben und wenn sie vor allem dazu beitragen, dass sie nicht als das benannt werden, was sie sind, dann müssen wir definitiv darüber sprechen. Also um es vielleicht nochmal anders zu formulieren. Als Clownswelt noch nicht bekannt war als der, der er ist und auch als das Netzwerk sozusagen noch nicht bekannt war, haben ja seine Inhalte vor allem erstmal dazu beigetragen, dass rechtsextreme Narrative in einer Art entpolitisiert und dadurch auch verharmlost und normalisiert wurden. Das findet jetzt nicht mehr statt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dadurch, dass es kontextualisiert wurde und auch sichtbar gemacht wurde, welch Geisteskind er ist, das nochmal neu einzuordnen von außen und sich auch mehr damit zu beschäftigen, was brauchen wir auch, um überhaupt junge Menschen medienkompetent zu machen. Also wirklich Dinge beim Namen zu nennen, ideologische Fragmente aufzudecken. Darum geht es.
Aber das bringt mich so ein bisschen zurück zum Anfang. Wenn das jetzt alles klar ist in der Öffentlichkeit, es aber über 200.000 mehr Abonnentinnen gibt, dann müsste man jetzt fast sozusagen einen Schluss ziehen. Dann haben die sich also bewusst dafür entschieden, diesem rechtspopulistischen Account zu folgen?
Also sagen wir mal so, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass diese 200.000 neuen FollowerInnen alle neue Rechte oder neurechte AnhängerInnen sind, sondern de facto eventuell auch ein Großteil von Menschen, die sich jetzt damit beschäftigen und die das vielleicht aus was auch immer für Gründen sich anschauen. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass es jetzt den Effekt hatte, dass das jetzt alles überzeugte neue Rechte sind, die diesem Kanal folgen.
In der Sendung von Böhmermann ging es ja noch um sehr viel mehr rechte Kanäle und vor allen Dingen um die Frage sozusagen oder um das Phänomen, dass die immer mehr im Mainstream landen. Diese Sendung ist jetzt also voll davon. Jetzt, wenn man es aber gesamtgesellschaftlich betrachtet, wie groß ist das Problem rechter Kanäle im deutschsprachigen Raum überhaupt? Wie viele sind da unterwegs? Wie viel Publikum haben die vielleicht?
Also wenn wir jetzt von der, ich sag mal, Relevanz in Anführungszeichen sprechen, die wir mit Clownswelt vergleichen, da gibt es ja einmal eine Recherche von Korrektiv, ich glaube 2024, da wurden 17 relevante rechtsextreme InfluencerInnen ausgemacht oder identifiziert, die irgendwie dem Spektrum der AfD auch zuzuordnen waren. Also primär ging es da um Unternehmen, die Werbung schalten auf diesen Kanälen. Und wir können also davon sprechen, es handelt sich im deutschsprachigen Raum vielleicht um eine Handvoll, also im zweistelligen Bereich, die wirklich so eine Reichweite erzielen, dass wir da auch von Influencern sprechen können und dass wir auch davon sprechen können, dass sie damit ihr Geld verdienen.
Und ist das sozusagen, also eine zweistellige Anzahl an, ich sag jetzt mal, Mediensendungsinstitutionen kann ja auch eine Bevölkerung komplett erreichen. Wie groß ist deren Reichweite? Also wie groß ist das Problem, könnte man vielleicht fragen.
Naja, so wie es tatsächlich ZDF schon angeprangert hat oder benannt hat, willkommen im Mainstream. Viele von diesen 17 sind schon so weit, dass sie einfach über 300.000 FollowerInnen haben und dementsprechend eben nicht mehr irgendwie ihren kleinen Telegram-Kanal bedienen, wo sie vielleicht 800 Personen erreichen, sondern es geht wirklich darüber hinaus. Und das ist auch genau das Problem, dass eben hier zugunsten einer rechtsextremen Partei und zugunsten eines rechtsextremen Vorfelds Inhalte geschaltet werden, die nicht als diese deklariert oder benannt werden und vor allem die Grenze des Sagbaren dadurch natürlich auch verschieben, weil sie überhaupt gar nicht in einen politischen Kontext erstmal gesetzt werden, ne? Also wenn irgendwie vor allem über bestimmte Themen gesprochen werden, die jetzt gar nicht als ein Bestandteil von einer rechtsextremen Partei beispielsweise bepunktet wird, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, überhaupt es erstmal zu erkennen.
Weiß man genauer, welche Wirkung solche Kanäle haben? Also ist das eher sozusagen, dass die vor Bekehrten predigen, das heißt, da sammelt sich die Bubble in den Kommentaren und findet das toll, oder wird da wirklich Überzeugungsarbeit geleistet, also Menschen radikalisiert? Weiß man darüber was?
Im schlimmsten Falle werden darüber Menschen radikalisiert. Im schlimmsten Falle ist die Wirkung eine brandstiftende. Mhm. Und im, ich sage jetzt mal, harmlosen, in Anführungszeichen, Falle, bespielen sie ihre eigene Bubble. Aber dann ist es wirklich eher im Bereich von, sie erreichen 5.000 Personen und die würde ich jetzt nicht dazuordnen, über die wir hier gerade sprechen, sondern die Wirkung von diesen Kanälen ist wirklich eine brandstiftende. Also wir haben es ja auch mit einer zunehmenden Radikalisierung von Jugendlichen zu tun, die zum Beispiel auf TikTok rechtsextremen Inhalten folgen und diese dann auch teilen. Und gerade gestern wurden 5 Jugendliche aufgrund von einem Terrorverdacht festgenommen, die als rechtsextrem einzuordnen sind, weil sie teils Anschläge verübt und teils noch geplant haben. Und auch da konnte nachgewiesen werden, dass sie sich auf Plattformen der sozialen Medien radikalisiert haben. Und das ist genau wieder der Punkt, den ich vorhin schon auch versucht habe zu machen, dass es halt einfach auch um diese politische Verantwortungsnahme geht von solchen Kanälen. Und es werden einfach Hass und Hetze geteilt auf diesen Kanälen, die in keiner Art und Weise in Verantwortung gezogen werden, die aber natürlich bei vielen Menschen, die sich radikalisieren und die gewaltbereit sind, auch zu einer Art Legitimation führen. Deswegen im schlimmsten Fall eine brandstiftende Wirkung.
Also wir zeichnen das Gespräch ja sozusagen jetzt gerade auf. Das gestern bezieht sich auf den 22. Mai 2025. Letzte Frage dann vielleicht. Diese Kanäle schaffen es ja aber oft, ihre Inhalte so zu halten, dass sie nicht strafrechtlich relevant sind, aber eben dennoch, da sind sich Expertinnen einig, demokratiegefährdend. Wie geht man jetzt denn damit um? Also Medienkompetenz schaffen klang schon mal an, aber was ist sozusagen der Umgang mit Gesellschaft oder reicht es eben, wenn die ans Licht der Öffentlichkeit gezogen werden und die Informationen über sie zur Verfügung stehen?
Also es geht ja eben um Meinungs- und Willensbildung von Menschen und da müsste zumindest so eine Art Label davor stehen an erster Stelle, dass es sich zum Beispiel um einen rechtsextremen Kanal handelt. Also Plattformen brauchen Richtlinien, junge Menschen brauchen mehr Medienkompetenzen und müssen vor allem ideologische Versatzstücke erkennen können, um auch ja wie so eine Art Triggerwarnung zu wissen, worauf sie sich da einlassen. Wir haben vorhin was über Algorithmen gehört. Algorithmen führen ja auch dazu, dass du down the rabbit hole geführt wirst und von dem einen Video zum nächsten gelangst und dann bist du plötzlich bei einem rechtsextremen Hardliner, ohne dass du es mitbekommst. Und es ist ja nicht erst gefährlich, wenn es strafrelevant wird.
Aber das heißt sozusagen, in der Verantwortung, darüber mit diesen Inhalten umzugehen, geht es ja nicht nur die Gesellschaft, die ihre Heranwachsenden oder auch die erwachsenen Menschen oft genug bilden muss, sondern eben, sie sind auch wieder hier bei Plattformverantwortung und das heißt dann wahrscheinlich Regulierung.
Ja, das heißt es, aber es heißt vor allem auch, Dinge beim Namen zu nennen, also sich zu positionieren und Inhalte als problematisch einzuordnen, aber auch einordnen zu können, damit sie eben auch nicht ungefiltert reproduziert werden. Und sobald sie eben als nicht politisch geframed werden oder diese Gefahr besteht, tragen sie eben auch weiter zur Verharmlosung und
Normalisierung. Aber nochmal die Frage, wer soll denn diese Kennzeichnung vornehmen? Sollen das die Plattformen selber machen? Die Plattformen selber sollen hingehen und sagen, dieser Content ist rechtspopulistisch.
Das können Plattformen natürlich auch in Austausch mit beispielsweise NGOs tun, die politische Arbeit machen und genau für solche Dinge tagtäglich Broschüren oder Bildungsangebote entwickeln. Aber ja, genau, die Plattformen müssten im Grunde genommen eine Art Label vornehmen.
Sagt Lea Lochau, Leiterin der Fachstelle Gender und Rechtsextremismus bei der Amadeo Antonio Stiftung. Vielen Dank.
Sehr gern. Su calor podía sanarme el dolor con la brisa del mar al balcón. Mi bien podía soñar y ponerle un principio al final. Inútil el farol, porque tú.
Tiempo me tomó rezar, decir y recobrar la.
Daimi Arosena, American Boy, hier auf Deutschlandfunk Kultur. Wir bleiben im Prinzip bei den Dingen, die auf großen Plattformen passieren, wechseln aber nochmal die Perspektive. Auf Bewegtbildplattformen erstmal gucken wir. Auf Instagram, YouTube oder TikTok zum Beispiel, da gibt es ja in den Videos mittlerweile fast überall automatisierte Untertitel. Und diese wiederum werden fast immer von Algorithmen oder wie man heutzutage sagt, von KI erstellt. Und von KI erstellte Texte spielen auch eine Hauptrolle in einem anderen Bereich unseres digitalen Alltags, bei der Interaktion mit Chatbots. Wir haben es vorhin gehört, über 41 Millionen Menschen nutzen alleine ChatGPT-Produkte in der Europäischen Union und das ist ja nicht der einzige Chatbot. Durch KI-generierte Texte, also Sprache, sind ein omnipräsenter Teil des digitalen Alltags. KI prägt Sprache, kann man sagen, aber kann KI sprechen? Hagen, du hast ganz am Anfang dieser Folge schon gesagt, nein, aber wir versuchen jetzt mal herauszufinden, was da dahinter steckt und wie man zu dieser Antwort kommt. Ich will die Frage mal anders stellen. Hast du herausgefunden, wie man die Unterschiede zwischen der Sprache, die wir als Menschen untereinander benutzen, und der Sprache, die das Ergebnis von KI-Ausgabe ist, am besten beschreiben kann?
Also man könnte sagen, KI oder Computer allgemein, die benutzen Sprache, um Informationen zu übertragen, Informationsvermittlung, als wäre das einfach ein Wörterbuch oder wie eine Matheformel. Aber bei uns Menschen, da schwingt so viel mehr mit, was Sprache ist. Also das ist ja wirklich ein Kulturgut, da stehen ganze Gedankengänge dahinter. Also man könnte sagen, wenn wir zum Beispiel Übersetzung haben, ist das You, das im Englischen benutzt wird, eher ein Du oder ist es eher ein Sie? Oder im Deutschen, da haben wir Artikel mit Geschlechtszuweisung und im Englischen ist das alles nur ein The und das verändert Sachen, wie wir denken und so weiter. Und all das, das machen Computer nicht. Ein anderer Unterschied ist ja auch so, selbst innerhalb einer Sprache, wenn wir gar nicht an Übersetzung denken, gibt es komplett unterschiedliche Kontexte, in denen wir denken, in denen wir uns bewegen und das alles schwingt in Sprache mit. Also der Computerlinguist Oliver Chulo von der Universität Leipzig, der beschreibt das so.
Wir müssen uns mal bewusst machen, was für eine Sprachkompetenz wir als Menschen eigentlich haben. Wir vereinfachen oft, indem wir zum Beispiel denken, wir sprechen ja alle Deutsch. Aber wie gut, das kann sich jeder mal selbst fragen, ist denn jetzt mein Medizin- oder mein Anwaltsdeutsch? Das sind jetzt die komplexen Beispiele. Aber denken wir an sowas strukturell total Gleiches, aber doch unglaublich Verschiedenes wie ich dich auch und du mich auch. Da liegen Welten dazwischen. In der Bedeutung, in meiner Absicht, dass einer Maschine beibringen zu wollen, die ja eigentlich wirklich nur auf sehr komplexen statistischen Algorithmen basiert, das ist unmöglich.
Und ich finde da gerade seinen letzten Satz so spannend. Also KI, wenn wir irgendwie ChatGPT aufmachen, so weit, das ist ja total beeindruckend im ersten Moment. Aber am Ende steckt dahinter eben doch nur diese Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Idee, dass wir Jahrtausende von menschlicher Kultur, menschlichen Erfahrungen in Mathematik abbilden können oder das überhaupt nur zu wollen, das klingt schon intuitiv nach einer unlösbaren Aufgabe.
Naja, aber sozusagen im Alltag scheint die ja für manche Menschen schon, ich sag jetzt mal, gelöst zu sein. Also OpenAI-CEO, also der Chef Sam Altman, hat ja letztens erst erzählt, dass sie mehrere 10 Millionen im Jahr dafür bezahlen müssen, dass Leute Bitte und Danke zu der Maschine sagen und das wiederum Rechenkraft braucht. Und das passiert ja nur, weil die Leute sich unterhalten, in Anführungszeichen. Ich muss mal kurz in die Runde fragen, sozusagen, wenn ihr mit Chatbots interagiert, unterhaltet ihr euch mit denen oder benutzt ihr die als so eine Art Suchmaschine? Clara vielleicht?
Zum Beispiel bei ChatGPT, also ich sage jetzt nicht Bitte und Danke, ehrlich gesagt, ich bin da ziemlich unfreundlich. Nein, aber ich stelle meistens die Frage und wenn ich zufrieden bin, dann reicht es auch. Das ist manchmal auch nur eine Frage, manchmal dann noch eine zweite dazu, wenn es noch genauer werden soll, aber es ist jetzt keine Konversation in dem Sinne.
Hagen, wo ist bei dir?
Ich benutze das ganz bewusst so wie eine Maschine. Leider weiß ich aber auch dadurch, dass das eben auf menschlicher Sprache trainiert wurde, dass es hilft, richtige komplette Sätze zu stellen als Frage im Gegensatz zu einer Google-Suche, wo einzelne Stichwörter gereicht haben. Also man muss da echt schon aufpassen und sich überlegen, was kann die Maschine wirklich?
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, also ich nehme mir immer vor, wenn ich mit Chatbots interagiere, das so als Computerprogramm aufzufassen. Also ich mache eine Eingabe und dann will ich eine Ausgabe. Und ich merke aber auch, das ist eine bewusste Anstrengung, das so zu halten, weil manchmal verfällt man dann sozusagen ins Gespräch, in Anführungszeichen, mit dem Bot. Das heißt also, mein Gehirn ist anscheinend bereit dafür, das als Gespräch zu empfinden. Hagen, warum ist das so? Warum erzeugen Chatbots dieses Gefühl, dass es vielleicht doch eine echte, in Anführungszeichen, Unterhaltung ist?
Das Problem ist dein Gehirn, unser aller Gehirn, ehrlich gesagt. Also leider ist es unser aller Gehirn. Das lässt sich super leicht austricksen. Wir Menschen sind einfach super soziale Wesen. Ich meine, wie oft gehen wir durch den Alltag und sehen auf irgendeinem Poller, der rumsteht, ein Gesicht oder so weiter. Oder wir sprechen mit unseren Haustieren, als würden die uns verstehen. Leute haben Papagei und bringen dem echte Wörter bei, echte ganze Sätze bei. Und auch der Papagei, der versteht ja nicht, der imitiert ja einfach nur, was man davor macht. Und genau so ist es bei KI auch. Das, was wir KI nennen gerade aktuell, das sind große Sprachmodelle, Large Language Models, die mit ganz viel Text und ganz viel Sprache trainiert wurden. Und die Ergebnisse, die dabei rauskommen, die klingen unglaublich selbstsicher. Und genau diese super selbstbewusste Art des Sprechens, die macht was mit uns Menschen. Das hat mir Tatjana Schäffler erklärt, Leiterin des Instituts für digitale forensische Linguistik an der Ruhr-Universität Bochum.
Sobald uns diese Chatbots auf dieser gleichen Ebene über diese Sprache begegnen, sind wir sehr schnell bereit, Kognition reinzuinterpretieren, wo keine ist. Das sind auch altbekannte linguistische Prozesse. Ja. Wir nehmen das Kooperationsprinzip an. Ja. Also das Gegenüber verhält sich kooperativ, möchte nur Sachen sagen, die wahr sind, für die es auch Evidenz hat. Das nehmen wir beim menschlichen Gegenüber an. Und ich glaube, sobald wir mit einem System sprechen, kommt das einfach automatisch auch zum Tragen.
Also diese Chatbots, die sprechen mit uns, wenn wir es sprechen nennen wollen, wie so ein total selbstbewusster Mensch. Und unsere Hirne senden uns das Signal, boah, ist der clever, dem vertraue ich jetzt. Also dieses Prinzip, das ist eigentlich total alt. Das kennt man vielleicht auch von so Hochstaplern. Der englische Begriff dieser Art der Betrügerei, das ist ja Conman. Und das kommt von Confidence Man, selbstbewusster Mann. Wir springen total darauf an, wenn jemand so mit uns redet.
Und wir brauchen das aber eigentlich auch, ne? Weil wenn wir in jedem zweifeln würden, der selbstbewusst was sagt, dann müsst ihr zum Beispiel sagen, Hagen, das stimmt doch alles gar nicht, was du sagst. Also ich muss auch ein bisschen darauf vertrauen. Und ich finde auch total interessant, dass dieser Effekt noch verstärkt wird, wenn eine KI-Ausgabe dann auch noch sagen, daherkommt und sagt, ich habe hier auch sozusagen eine scheinbar seriöse Quelle. Und da gibt es nämlich so ein Experiment von der BBC. Die haben Chatbots nach Informationen aus der BBC-Berichterstattung gefragt und kamen dann zum Ergebnis, naja, 51% der Antworten haben Probleme, 19% sind schlicht und einfach falsch. Und jetzt beim Bild des Conman-Betrügers zu bleiben, die KI zieht sich quasi auch eine Fake-Polizeiuniform an, damit man ihr noch mehr glaubt.
Da ist schon wieder so ein kleines Problem, wenn du sagst, damit man irgendwas macht, das unterstellt schon wieder eine Intention, dass die KI das absichtlich macht.
Mein Gehirn hat mich schon wieder reingelegt.
Genau das nämlich. Und darum der Vergleich vorhin mit dem Papagei. Also bei KI haben wir auch ganz Wort das Wort Halluzination, wenn sie was falsch beantwortet. Aber für KI gibt es keinen Unterschied zwischen richtig und falsch. Sie weiß nicht, was das ist. Und dann, um bei diesem Papageien zu bleiben, ich kann dem Papageien vielleicht beibringen zu sagen, ich liebe dich. Und das fühlt sich für mich total gut an und meistens sagt er das auch genau richtig, wie ich es ihm beigebracht habe, statt irgendwie ein Papageiengeräusch zu machen, keine Ahnung, oder ich weiß nicht, was Papageien machen. Für den Papageien selbst ist das beides genau das Gleiche, was da vorgeht. Und wenn die Falschmeldungen bei einer KI, wenn das Halluzinationen sind, dann sind auch die Fakten Halluzinationen. Nur ist es dann halt der Fall, dass ganz viele der Sachen, die da halluziniert werden, zum Beispiel im BBC-Beispiel knapp die Hälfte, richtig sind.
Okay, das wird jetzt langsam sehr verwirrend. Jetzt hattest du mit Tatjana Schäffler und Oliver Chulo mit zwei LinguistInnen gesprochen, die mit Large Language Models, also die Technik, die KI-Chatbot zugrunde liegt, arbeiten. Das heißt ja, aber wenn du sagst, es kann auch wahr sein, dass die Technologie nicht völlig nutzlos sein kann, wenn es um Sprache geht. Worin ist sie denn besonders gut?
Also zum Beispiel, wenn es um das Übermitteln von reinen Informationen geht, wie bei Übersetzungen zum Beispiel.
Ich habe, da hat sich mein Gehirn nicht reingelegt und da hat es wirklich funktioniert. Ich war neulich in Tschechien und habe im Frühstücksraum des Hotels meine laktosefreie Milch sozusagen vergessen. Und jetzt fragt man, also in einer Sprache, die man überhaupt nicht spricht, kann man natürlich nicht fragen, können Sie mir bitte sagen, wo meine laktosefreie Milch ist? Aber dann hat die Hotelfachperson einfach ein Handy hochgehalten, habe ich da reingesprochen und dann wurde das so mehr recht als schlecht übersetzt, aber immerhin so, dass wir eine Kommunikation über die vergessene laktosefreie Milch führen konnten. Das fand ich schon gut.
Genau, weil das halt wieder so eine Unterhaltung war, wo es exakt darum ging, das Wissen, die Information zu vermitteln. Mhm. Alles, was du wissen musstest, ist, das ist laktosefrei. Du müsstest nicht über die kulturelle Art, wo Milch herkommt, in Tschechien sprechen. Das wäre nämlich schon wieder schwer gewesen. Mhm. Und dass das geht, dass man sich einfach nur das Telefon hin und her reichen muss und dann kann man dieses Gespräch führen, das ist ja wirklich ein massiver Fortschritt. Mhm. Und Tatjana Schäffler und ihr Team arbeiten zum Beispiel daran, Desinformationskampagnen und Ähnliches aufzudecken, darum diese forensische Linguistik. Mhm. Und das kann dann einfach dabei helfen, so Massenverarbeitung von Texten zu machen.
Besonders gut sind die darin, ich sag mal, wiederkehrende Muster zu erkennen. Also wenn wir so linguistische Analysen machen, die wir auch viel mit studentischen Hilfskräften zum Beispiel gemacht haben, ja, irgendwie alle Wortarten auszeichnen, Formatierungen, sowas. Das können die Modelle unglaublich gut, oftmals mindestens genauso gut wie Menschen, die da nicht besonders viel ExpertInnen drin sind. Und dafür können wir es auch gut einsetzen.
Und es werden ja einfach so riesige Datenmengen erzeugt, die von Menschenhand gar nicht mehr gemacht werden müssen. Nehmen wir mal Moderation bei den großen Plattformen zum Beispiel an. Das sind ja auch keine ExpertInnen. Und da könnte das dann zum Beispiel helfen. Man muss da auch wieder ein bisschen aufpassen. Also zum Beispiel, wenn es um das Aufdecken rechter Propaganda geht, da gibt es auch wieder so kulturelle Eigenheiten. Ist die 88 in dem Usernamen jetzt ein Geburtsjahr oder ein Code, der vermittelt wird? Aber die LLMs können wenigstens beim Vorsortieren helfen, auch wenn sie die Menschen nicht ganz ersetzen können.
So, jetzt haben wir die ganze Zeit über den Ist-Zustand gesprochen, aber die Technologie entwickelt sich rasant weiter. Könnten wir also vielleicht doch an einen Punkt kommen, wo KI nicht nur so ein stochastischer Papagei ist, sondern vielleicht wirklich Sprache versteht und nicht nur so tut, als ob? Oder vielleicht wenigstens kann es sein, dass der stochastische Papagei so gut wird, dass das Ergebnis für uns dann von einem, Anführungszeichen, echtem Sprachverständnis nicht mehr zu unterscheiden ist?
Also es gibt Leute, die gehen auf große Bühnen und sagen das. Mhm. Sam Altman, Sundar Pichai von Google. Man muss da natürlich auch sagen, die haben ein enormes finanzielles Interesse daran, dass das funktioniert. Mit meiner Recherche und meinem Gefühl würde ich sagen, das ist ein ziemlich haltloses Versprechen, weil immer wenn die darüber reden, dass das gehen wird, erklären sie nicht, wie das gehen soll. Und das wäre schon interessant zu wissen, wie dieser Weg ist, den sie gehen müssen, um dahin zu gehen. Und genau das machen sie nicht. Und bisher kamen ja die Verbesserungen, die über die letzten Jahre gekommen sind, immer davon, dass die Modelle noch größer wurden, noch mehr Daten aufgesaugt haben. Aber die Zeit ist schlicht vorbei.
Da sind wir aber wirklich an einer echten physischen Grenze, weil einfach bald alle Daten, die von Menschen produziert wurden, sprachlichen Daten, die überhaupt digital vorliegen, erschlossen sind. Und dann geht es einfach nicht weiter.
Also wir sehen jetzt einfach schon, dass wenn neue Sprachmodelle kommen, neue Versionen veröffentlicht werden, die Qualitätssprünge, die sind nicht mehr annähernd so groß, wie sie mal waren. Und ganz lustig ist auch, diese Woche hat erst OpenAI für mehrere Milliarden US-Dollar ein Start-up gekauft vom iPhone-Designer Jony Ive. Und das soll spezifisch KI-Hardware bauen, also quasi das nächste iPhone nur halt für KI. Und die Idee ist da so ein bisschen, dass es uns den ganzen Tag belauscht, guckt, was wir so machen, uns dann den Tag zusammenfassen kann, uns dabei helfen kann. Aber ganz pragmatisch ist das natürlich auch, das sind die einzigen neuen Datenquellen, die sie machen. Sie müssten uns jeden Tag bei allem belauschen, weil sie haben schon alle Bücher, alle YouTube-Videos der Welt und irgendwo müssen noch neue Daten herkommen.
Klar, nach Massenurheberrechtsverletzung kommt Massenprivatsphäre-Ausspähung, damit die KI besser funktioniert. Völlig klar. Ich will trotzdem nochmal sozusagen zurück zu vielleicht zu einem leicht positiven Ausblick kommen. Heißt das eigentlich, dass wir jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen sind? Also weil du sagst, ne, also das ganz Große wird es nicht schaffen. Wir sind heute bei einem Stand, wo es schon so ein bisschen funktioniert. Wird KI noch ein bisschen besser werden oder ist das, was jetzt ist, das ist das, was wir können und damit Schluss?
Ich nehme an, dass sie effizientere Rechenwege finden oder dadurch, dass sie weniger Strom verbrauchen, mehr Berechnung machen können wieder und dann wird es wahrscheinlich schon besser werden, als es jetzt ist. Aber nehmen wir zum Beispiel dieses BBC-Beispiel bei der Zusammenfassung von Newsartikeln. Die haben jetzt diese Fehlerquote von 51% und nehmen wir einen wirklich massiven Sprung an, das sind nur noch 15%. Ich kann dem immer noch nicht vertrauen, wenn jede neunte, zehnte Anfrage immer noch Fehler hat bei Nachrichten. Das ist nicht wirklich sehr vertrauenswürdig. Also,
aber es wäre trotzdem ein Werkzeug, was man sozusagen, wenn man das berücksichtigt, benutzen könnte.
Ja, wenn wir davon ausgehen, bei der Recherche, aber das ist wie zu sagen, wir können Wikipedia benutzen und wir gehen einfach davon aus, dass alle Leute wirklich auf die Quellenlinks klicken und sich die auch nochmal durchlesen. Ja. Wie realistisch ist das wirklich? Also ich glaube, die wirklich großen Sprünge, die kommen jetzt, das hat man auch bei diesen Entwicklerkonferenzen von Microsoft und Google gerade gesehen, dass sie jetzt da rein investieren, dass die Produkte weniger Energie brauchen, weniger Strom brauchen, damit da die Kosten-Nutzen-Rechnung für die endlich aufgeht, weil bis jetzt verlieren sie ja alle Geld und dass da Fortschritt ist. Und wenn das dann wirklich wenig Rechenleistung kostet, dann können sie ein bisschen mehr machen und dann wird es besser werden. Das sind so die Sachen, wo es passiert gerade.
Okay, vielen Dank für diesen aktuellen Überblick über die Fähigkeit oder die Nichtfähigkeit, haben wir gelernt, von KI-Sprache zu verstehen. Übrigens, falls Sie, liebe HörerInnen, am Anfang aufgehört haben und an dieser Sache mit den automatisierten Untertiteln interessiert sind, da hat Hagen einen konkreten, tieferen Einblick in einem Beitrag bei den KollegInnen der Sendung Medias Res gegeben. Finden Sie wie alle anderen Sendungen auch in der Deutschlandfunk-App. Und das beschließt die heutige Folge von Breitband. Ich von euch beiden noch so ganz kurz, habt ihr so eine Message über alle drei Themen, ein Ding, das ihr mitnehmt und sagt, das habe ich heute hier gelernt oder das ist vielleicht etwas, was für die Zukunft für uns wichtig ist?
Ich glaube, ist vielleicht ein egoistischer Menschenblick, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz positiv gestimmt, jetzt gerade nach dem letzten Thema, dass KI doch noch nicht so gut ist wie wir Menschen.
Und man ersetzt wird, oder?
Genau.
Okay, verstehe. Mhm.
Ich bin gar nicht so positiv gestimmt, muss ich sagen. Also der Gedanke ist schön, aber was ich für mich so durchzieht, ist diese riesige Macht der Plattform, wo wir sagen können, in den USA sind Gesetze und der Satz ist gefallen, mal gucken, ob die sich dran halten. Mhm. In der EU haben wir die Regulierung, mal gucken, ob die sich dran halten. Und wir reden hier von riesigen Kontinenten, mit denen sich die Konzerne gerade einlegen. Und ich finde das ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt.
Ich finde aber andererseits, haben wir heute auch gelernt, das ist so leicht optimistisch, dass es halt zwischen Dinge funktionieren oder Dinge werden reguliert, auch noch das Ding gibt, es hilft, also was Lea Lochau auch vorhin gesagt hat, es hilft, wenn man Dinge benennt. Das erinnert mich an diese alte journalistische Maxime, sagen, was ist. Es hilft halt zu sagen, da ist ein Verstoß gegen Gesetz. Es hilft zu sagen, das ist Rechtspopulismus und es hilft zu sagen, das kann KI nicht. Und vielleicht haben wir dazu heute auch ein kleines bisschen beigetragen. Clara Hoheisel und Hagen Terschüren, vielen lieben Dank, dass ihr heute hier wart und dass ihr eure Erkenntnis mit uns geteilt habt. Und hier geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit dem Theatermagazin Rang 1. Vorher aber noch Musik von den Ephemerals. You'll never see me cry.
You'll never see